Wichtig ist diese Unterscheidung, die Marek gemacht hat, zwischen Kritik am runden Tisch und der Kritik an den Folgen des runden Tisches. Bei der Kritik am runden Tisch ist alles klar. Man hätte an einen Tisch mit den Kommunisten sich überhaupt nicht setzen sollen. Das war vor allem Stimmung in der jungen Generation, Studenten. Ich erinnere mich noch an Transparente mit der Inschrift Macht aus einem Mörder keinen Präsidenten, gemeint war Jaruzelski. Und kleinere Gruppen innerhalb der Solidarność. Ich halte Ihren Standpunkt für ahistorisch, weil wir die konkrete historische Situation berücksichtigen müssen. Aber wichtiger ist die Kritik an den Folgen des runden Tisches. Und hier muss ich nochmals nachhaken und die Stimme aus dem Saal aufgreifen. Was war die konkrete Kritik? Denn ich würde das nicht nur auf diese symbolische Bedeutung von Kwaśniewski einschränken. Es waren konkrete Vorwürfe, wie zum Beispiel, dass die Vereinbarung am runden Tisch ermöglichte, den Kommunisten in die Wirtschaft zu gehen und sich sozusagen die Wirtschaft anzueignen. Oder dass der Deal am runden Tisch eine Abrechnung mit den Kommunisten unmöglich gemacht hat. Oder dass dadurch die kommunistischen Geheimdienste Einfluss auf die Wirtschaft, auf die Medien bekommen hätten. Das sind alles konkrete Vorwürfe. Und ich würde vielleicht dich noch bitten, kurz darauf einzugehen.
Also ich weiß, also du bist der Moderator, also das ist dein Problem. Aber ich habe leider einen Nachteil unter vielen anderen, dass ich sehr lange reden kann. Also kurz, ja okay, kurz, dann okay. Also ich glaube, zuerst, also der runde Tisch hat eine Zersplitterung zwischen den politischen Eliten, die die Verantwortung für diese Vereinbarung aufgenommen haben, und der Gesellschaft sagen wir vertieft, vielleicht nicht hervorgerufen, aber bestimmt vertieft. Also dieses Schemata, das auch leider von der unseren Tradition von Intelligenz ja kommt. Da gibt es eine Elite, die ist aufgeklärt, sie weiß gut, was man braucht, und sie spricht für die Gesellschaft. Für viele war das egal, für andere war das falsch, die haben sich nicht repräsentiert gefühlt. Jedenfalls, dieses Schemata wurde durch den runden Tisch bestätigt, und ich glaube, für die politische Passivität der Polen in den 90er Jahren zum Teil verantwortlich. Diese Überzeugung in den 90er Jahren, die verbreitet war, und man konnte die in allen Untersuchungen sehen, die meisten Polen glauben nicht, dass sie einen Einfluss auf den Transformationsprozess haben. Nicht einmal auf den politischen und nicht einmal auf den ökonomischen. Diese Überzeugung hat zum Teil den Grund in dieser Zersplitterung zwischen Eliten und Gesellschaft. Dafür hat übrigens Gesellschaft diese Eliten dann später bestraft. Ja. Zum Beispiel Unia Wolności existiert nicht mehr politisch durch demokratischen Mechanismus.
Unia Wolności, also die Partei von Tadeusz Mazowiecki, von Geremek, von den wichtigsten Akteuren am runden Tisch.
Ich kann mich sehr, sehr wohl auch da an einem Gespräch mit Weida erinnern, 2000, das musste sein, wo Freiheitsunion vom Parlament abgewählt worden ist und ihr damals gesagt hat, die Gesellschaft hat an Eliten Rache genommen. Ja? Also dieses Gefühl war ganze sehr lange in Polen vorhanden.
Jetzt in zwei, drei Punkten, ja, okay. Weil Kajik kann sich kaum noch beherrschen, hier zu antworten.
Nein, das ist, ja, ist ganz ruhig. Du hast einen sehr wichtigen Punkt schon erwähnt, die Funktion des Präsidenten. Aber hier geht es nicht um Jaruzelski ganz nur. Also Jaruzelski war nicht, das war ein moralisches Problem für Leute, die ihn gewählt oder nicht gewählt haben zu dem Präsidenten, sondern die Funktion des Präsidenten als Kontinuum, aber nicht symbolisch, ein symbolisches Kontinuum, sondern ganz reales Kontinuum, nämlich Armee, Sicherheitsdienst, Innenministerium, alle Archiven. Naja, also wissen Sie, wie kann ich heute die Version von Jaruzelski, von seiner Entscheidung, wie er die Entscheidung über den Kriegszustand in Polen getroffen hat, ernst nehmen? Wie kann ich das ernst nehmen, wenn ich weiß, dass er dann seine Macht als Präsidenten dazu genutzt hat, die meisten Archiven zu diesem Thema einfach zu verschwinden zu lassen? Also wie kann ich ehrlich seine Version, also das war eine sehr wichtige Folge. Übrigens leider, und das war auch ein Element dieser Auseinandersetzung um den runden Tisch, Wałęsa als Präsident hat das leider fortgesetzt.
Wałęsa kommen wir noch. Ja? Jetzt kann sich auch Wolfgang nicht mehr beherrschen. Gut.
Ich mache es aber wirklich im Sinne einer Nachfrage. Du hattest, Marek, ja sehr eindrücklich diese Zäsur 2005 beschrieben. Mich würde jetzt auch auf bezogen auf die inhaltlichen Punkte interessieren, wie siehst du die Situation 2009? Mein Eindruck für Polen und in anderer Weise auch für uns fast wieder Parallelität ist, dieses Jubiläumsjahr bringt uns nochmal in die Grundsatzdebatte, die über den runden Tisch hinausgeht, nämlich was war dieses Jahr 89? Die Bedeutung, also die Voraussetzung von 89 und vor allem die Folgewirkung. Ich hatte einen Prolog zu dem, was ich hier sagen wollte, aus Zeitgründen nicht genannt, wo ich mich natürlich mit der Formulierung im Programm auseinandergesetzt hatte oder hätte. Für die Wende stehe ich überhaupt nicht zur Verfügung. Über die Wende soll reden, wer will. Es gab diesen Begriff für mich in meinem Vokabular nie. Der ist von Leuten wie Krenz und anderen eingeführt worden, im Westen oft unbewusst aufgenommen, weil er so schön technisch klingt. Ich bestehe wie andere natürlich auf der Charakteristik, und das ist keine Begriffsschieberei, friedliche Revolution. Und zwar nicht nur auf unseren Ausschnitt bezogen. Es ist für mich eine europäische Befreiungsrevolution, die in diesem Jahr stattgefunden hat. Mit der Vorgeschichte, auf die Kajik einging, die ich dann ergänzt habe, die den Deutschen einen besonderen, nennen wir mal, Glücksmoment beschert hat, der ja auch vollberechtigt ist und begangen werden soll. Aber wenn man aus der deutschen Enge und Binnensicht dann daraus das deutsche Jahr konstruiert und sich wiederum auf den Mauerfall fokussiert und dann kommt vielleicht noch runder Tisch und diese ganzen Voraussetzungen vergisst, die deutsche Auseinandersetzung, und die wird in dem Jahr zu Recht auch durch den Wahlkampf befördert und den Ausgang, mal sehen wie es wird, die wird ja im nächsten Jahr noch anhalten. Dann geht es nämlich um das Verhältnis Freiheit-Einheit. In Polen habe ich das Gefühl, ist befördert durch die Auseinandersetzungen der letzten Jahre, die ja nicht ausgestanden sind, die Situation so zugespitzt, dass die weitergeführte Auseinandersetzung um den runden Tisch erneut in die Grundsatzfrage mündet, was haben wir nun eigentlich mit 89 vor uns? ist nicht, soweit geht es ja mittlerweile, diese ganze Solidarność-Bewegung eigentlich von Grund auf gescheitert? Also ist nicht eine Position, dieser große Antritt von 80 bereits vor 89 stecken geblieben? Das sind die einen, die Fundamentalisten, die sagen, also Kapitulation vorab. Mit einer solchen Haltung wird das Kompromisswerk, und das ging ja nicht anders, runder Tisch, dann gleich mit erledigt. Die andere Sache, die uns wiederum in Deutschland, denke ich, sehr dringlich angeht, ist die, was eigentlich war dieses kommunistische Projekt in seiner Ausgestaltung? Was hat es hervorgebracht? Was hat es für die Gesellschaft bedeutet? Und vor allem, was war es im Kern, wenn ich die Organisation, die es verkörpert hat, nehme? Hier sind die ganze Zeit interessante Namen gefallen, die für den polnischen Kommunismus, also die polnischen Kommunisten stehen. Wenn ich die entsprechenden Namen auf der DDR-Seite sehe, würde sich ein ganz anderes Bild ergeben. Ich könnte für die polnische Seite mit einiger Berechtigung, obwohl es nicht meine Sympathieträger sind, sagen, dass sowohl Rakowski wie Kwaśniewski wie viele andere polnische Reformkommunisten, ich würde sagen, ob Läuterung oder nicht, aber einen gewissen Entwicklungsprozess in Richtung Sozialdemokratie genommen haben, vor oder nach 89. Das würde ich für die SED Eliten völlig in Abrede stellen. Wer den genommen hat, flog aus der Partei vorher oder hat sie später verlassen. Also dieser Entwicklungs- und Umwandlungsprozess, den wir in Deutschland haben, da wiederum ist die Frage, was hat der runde Tisch da bedeutet? Zu viel oder zu wenig Kompromisse? Der verfolgt uns ja auch bis heute. Wir haben in Gestalt der Linkspartei eine eigenwillige Kontinuität, die sich als solche gar nicht verstehen will, aber eine ist vor uns. Und die einigermaßen Ratlosigkeit in Deutschland, wie gehen wir denn damit um? Da ergänzen sich jetzt plötzlich Fragestellungen, die wir lange verschleppt haben. Also da würde mich schon deine Position dazu interessieren. Wie siehst du da das Jahr 2009? Neuer Höhepunkt oder wird das wieder nichts austragen in der ganzen Auseinandersetzung?
Okay, bevor Marek Cichocki wieder zu einer langen Rede ansetzt, Kazimierz Wójcicki, was sagst du zu den Vorwürfen, der runde Tisch habe die Spaltung zwischen der Elite und dem Volk verschärft, er habe einen Mörder zum Präsidenten gemacht, habe den Kommunisten ermöglicht, sich die Wirtschaft, die Medien anzueignen. Was habt ihr da eigentlich angerichtet am runden Tisch?
Meine erste Bemerkung und jetzt Eindruck ist, wir tragen ein ganz falsches Bild des polnischen Debatten über. Die Debatte über den runden Tisch ist überhaupt nicht so wichtig. Das ist eine Debatte total am Rand. Und man diskutiert über Energiepolitik, Reformen und so weiter und so weiter. Im Grunde genommen erstaunlicherweise die polnische Gesellschaft ist eher ahistorisch heute und hat die Schnauze voll von historischen Debatten. In dem Sinne, das ist, und natürlich die, ich teile die Analyse von Marek. Feine, subtile Analyse dieser Situation. Ich würde in diesen oder anderen Punkten was ergänzen. Grundsätzlich muss man sagen, dass man Recht und Gerechtigkeit als linke Partei gewählt hat, in gewissem Sinne, ja, wegen sozialer Losungen, ja, und dann soll man sagen, PO, Liberalen wollten enttäuscht mit dem Erfolg der Recht und Gerechtigkeit wollten keine große Koalition und das von Recht und Gerechtigkeit stand einen Wahl, entweder die neue Wahlen, was sehr gefährlich sein könnte, weil diese Populisten haben schon relativ viele Stimmen bekommen haben und könnten mit den neuen Wahlen sofort die nächsten mehr Stimmen bekommen. Oder eine ganz unästhetische, schwierige Koalition mit diesen Populisten und Nationalisten. Das ist eine lebendige Demokratie. Man schluckte diese Populisten und diese Nationalisten. Die polnische, ich möchte Ihnen sagen, dass in Polen jetzt gibt es keine NPD-Art-Partei im Parlament oder keine PDS-Partei im Parlament, was in mehreren ostdeutschen Länderparlamente der Fall ist. Ja. Ja. Und die Berichterstattung, die deutsche Berichterstattung im Allgemeinen war ganz falsch, in dem Sinne, dass alle sehr viele antipolnische Stereotypen loswerden gegen Kaczyński. Bis 2005 herrschte gewisse political correctness gegenüber Polen. Plötzlich war es erlaubt, sozusagen die Kaczyński als Nationalisten, Rechtnationalisten und so weiter zu beschimpfen, was überhaupt nicht stimmt.
Das sind polnische Stimmen.
Nee. Okay, aber das ist nee. Aber wenn die Polen sich hauen, dann ist es keine gute Berichterstattung, sozusagen so ein Wortgemetzel zu wiederholen. Weil ein echter Kommentar übertragt ein Verständnis für die Politik anderes Landes und nicht die wörtliche sozusagen Übertragung von einigen Streitereien. Ja? Das wäre so, wenn wir einige sozusagen ganz persönliche und Streitereien in Deutschland übertragen, also das Wesen der deutschen Politik. Ja? Also und das ist der erste Punkt. Also ich glaube, die deutschen Medien transportieren überhaupt ein ganz falsches Bild der polnischen Debatten und dieses Bild ist geprägt von sehr vielen deutschen Xenophobien gegenüber Polen. Das ist meine ganz sozusagen überzeugte Meinung. Ja? Obwohl natürlich, das trifft nicht allen und so weiter und so weiter. Jetzt die Hauptstreit in Polen mit Kaczyńskis war woanders, war um Lustration. Diese Konservativen wollten Lustration. Das ist so, dass natürlich jede Gesellschaft, auch diese heldische polnische Gesellschaft, hatte sehr zu tun mit diesem System. Und Lustration, das ist etwa 50% die dafür sind, die andere Hälfte ist dagegen. Und das ist ganz normal, alle Leute wollen ihre Biografien beschönigen und sozusagen Lustration ist eine Bedrohung.
Entschuldigung, unter Lustration versteht man in Polen Überprüfung
und ich möchte Ihnen sagen, Ihre deutsche Lustrationsgesetze sind viel schärfer als die polnische. Wesentlich schärfer. Ja? In DDR? Nein, in DDR, ex-DDR, wir können nur... Ja, bitte. Durchleuchtung, also die Frage, ob jemand konfident war und jemand in Sicherheitsorgane gearbeitet hat und so weiter. Ja? Und mit welchen sozusagen rechtlichen Konsequenzen so eine Person sich rechnen sollte. Ja? Also diese Gesetze in Deutschland sind wesentlich schärfer als in Polen. Und in Polen...
Hier muss aber was hinzugesetzt werden. Ja, bitte, aber ich möchte dann Vince einen Satz sagen können, sonst kommen wir hier zu keinem Verständnis dessen, worum es da geht.
Okay, ja. dann sag es, ja.
Ja, der Streit ist für mich nicht für oder gegen Lustration. Ich wäre der Letzte, der sich nicht auf Seiten der Überprüfung stellt. Für mich ist diese Periode mit den Kaczyńskis durch den Missbrauchsversuch gekennzeichnet. Den Missbrauchsversuch. Die deutschen Gesetze mögen schärfer sein, sie sind nicht so missbrauchsanfällig. Aus vielerlei Gründen. In Polen ist das in ganz entscheidender Weise versucht worden, um den politischen Gegner auszuhebeln, nicht um aufzuklären. Das ist der Unterschied.
Da muss ich persönlich eine Verantwortung tragen. Gerade in dieser Zeit war ich Direktor des Lustrationsinstituts, also IPN, der Institut des Nationalen Gedenkens, für Nordpolen, also für mehrere Millionen Leute. Und ich muss ehrlich sagen, ich stimme mit dir absolut nicht zu. Das war eine Manipulation der Medien und der politischen Gegner von Kaczyński, in auf diese Weise sozusagen Illustration anzugreifen. Als sozusagen, und das Prinzip für diese Kommentare war, dass nicht, dass das ein Missbrauch ist im Licht der existierenden Gesetze, aber dass Illustration in sich ist schon ein Missbrauch. Das war die These. Ja? Das war die These. Ja? Das war die These. Und da soll ich auch sozusagen ganz deutlich sagen, ich bin kein Sympathisant von Recht und Gerechtigkeit. Es geht nur um eine ausgewogene Beschreibung der Situation. Und das die polnische Situation zu verstehen. Die polnische Situation zu verstehen. Jetzt haben wir in Polen eine ganz ziemlich klare Parteiverteilung. Über 50% für Liberalen. Das ist also eine sehr breite Mitte von Konservativliberalen bis Linksliberalen. Wir haben Recht und Gerechtigkeit als Konservativen und wir haben leider sehr chaotische Linken, ja, die unfähig sind, sozusagen sich vernünftig zu organisieren. Das ist die heutige Situation. Im Grunde genommen Drei-Parteisystem. Ja? Und Verdienst von PiS ist, dass sie diese zwei sehr unangenehme Parteien, Nationalisten und Populisten, geschluckt haben und erledigt. Und das ist ein Mut einer Demokratie, zu riskieren, dass jemand unvernünftig regiert und ist abgewählt. In Deutschland herrscht eine Angst von ihrer eigenen Geschichte, deswegen sie sind so political correct, dass sie mit NPD und PDS ganz einfach nicht offen sprechen, weil sie haben Angst.
Ja, sie sollten sie vielleicht auch noch schlucken.
Also ja, Rezept, ja, da, ja, ja, und ja. Nee, ich weiß nicht, welche Rezepte, ich habe keine Rezepte für die deutsche Politik. Ich weiß, dass man in einer Demokratie ist immer ein Risiko, ist Streitlust, ist Mut zu diskutieren und zuerst entscheidendes Faktor sind die Wähler. Wenn 15% Wähler was wollte, das ist diskussionswert, weil der Wähler ist der Herrscher der Demokratie. Anders kann man Demokratie nicht verstehen. Und die sind keine vernünftigen Eliten und so weiter. Niemand ist der Vernünftigste in einer Demokratie. Und das ist immer ein Fehler der Intellektuellen, sowas zu sagen.
Weil die Zeit ein bisschen davonläuft.
Und noch eine, ich glaube, ein Hauptproblem ist nicht die polnische Diskussion über den runden Tisches, die im Grunde genommen nicht so wichtig ist, ja, die in diesem Jahr, und das ist, glaube ich, die Gelegenheit hier, das ist das Jahr 89. Wie wir in Europa das Jahr 89 verstehen können und ob dieses Jahr 89 ein europäischer Erinnerungstag sein könnte und kann uns in Europa verbinden. Das ist der Punkt, wie wir dieses Jahr verstehen. Und ob wir das verstehen als eine sozusagen was einmalig in diesem Jahr oder ob wir hinter dieses Datum sehen die Bemühung von Hunderte, Tausenden von Dissidenten, Oppositionellen und so weiter und dass wir die Lektion ziehen, dass Demokratie basiert an Dissidenten, dass ein echter Zivilbürger ist immer einständig, ist immer sozusagen souverän und er ist ein Bürger auch in einem totalitären System. Wir sind unter jeden Umständen verpflichtet, Zivilbürger zu werden und wir müssen diesen Mut haben. Und das ist eine Lektion nicht aus der Geschichte, das ist eine Lektion für Europa heute. Und Ostblock, alle politischen Kulturen, Ostblock, kommen in die Europäische Union nicht mit bloßen Händen, aber mit dieser Erfahrung, was heißt Zivilbürger? Und das ist eine sozusagen Lektion auch für Brüssel, auch die westlichen Gesellschaften, die manchmal eine sehr sozusagen politische Kultur haben, das Zivilbürger ist schon nicht sichtbar. Das ist der Punkt. Ob wir 89 als Erinnerung, Erinnerungskultur so gestalten können, das ist ein Prinzip. Also bitte, das ist vielleicht diese alle polnische Streitereien, das ist für Polen für Fortgeschrittene. Aber wir sind in Europa, wir können nicht alles über die anderen wissen. Ja? Das Problem ist, was wir mit diesem Jahr heute machen. Ja? ist es richtig, dass in Deutschland als für dieses Jahr ist 49 und 89 als Hauptdatum. Für uns in Polen und für Mitteleuropa, das ist 39 und 89. Ja, ist es nicht 49, ist sehr zweideutig für ganzes Mitteleuropa. Übrigens auch für DDR. 49, das ist im Grunde genommen eine Zäsur für eine sehr starke Stalinisierung des Ostblocks. Also das ist ganz im Gegenteil als eine Freunde und so weiter.
Kajiko, wir haben deine Appelle verstanden.
Ja, das letzte Satz ist polemisch, ob die deutsche Erinnerungskultur heute nicht sehr provinziell geworden ist. Ja, mit dieser Freude, mit Friedrichs Revolution, wir feiern 49, aber wo ist Europa in sozusagen in diesen Tagen und eine Öffnung zu anderen Erinnerungskulturen?
Ich halte das Lustrationsproblem auch für wichtig, vor allem, weil das eigentlich immer noch nicht gelöste Problem bewirkt, dass immer wieder irgendwelche Namen auftauchen, dass man die Dossiers politisch missbraucht. Und ja, wir brauchen eine gute und transparente Lösung. Nur, ich verstehe nicht ganz, warum du diese Lustration den Folgen des runden Tisches gegenüberstellst. Eben die Kritiker, dass es keine Lustration in Polen gegeben hat, berufen sich halt eben auf die Folgen des runden Tisches, dass der runde Tisch, dass der Deal mit den Kommunisten eine schnelle, transparente Abrechnung und Durchleuchtung unmöglich gemacht habe. Das passt gut in diese Diskussion über die Folgen des runden Tisches.
Aber das ist wahr. Das ist natürlich wahr. Nur, dass in der Politik ist so, dass man nicht alles haben kann. Entweder konnten wir damals einen Deal mit Kommunisten haben oder eine Lust, sozusagen sofort, ich weiß nicht, Revolution mit Lustration und so weiter. Das war total irreal, sowas zu haben. Und wir haben was Vernünftiges gewählt. Ja, und der Preis dafür war, dass wir mit Kwaśniewski und anderen zusammenleben müssen. Und okay, ich akzeptiere, Kwaśniewski war für mich absolut unangenehm. Ein wie wir wissen, auch ein Spitzel, Parteisekretär und so weiter. Okay, genug vernünftig, sich später gut zu benehmen, aber gewählt von der Wähler, und ich habe ihn akzeptiert, absolut, als der Präsident der Republik Polens, weil das der Wille der Wähler war. Ja?
Jetzt habe ich ihn endlich provoziert. Marco, willst du jetzt auf das eingehen, was schon vor geraumer Zeit Wolfgang dich gefragt hat?
Weil es von der geraumer Zeit war, dann muss Wolfgang nochmal es wiederholen.
Das glaube ich nicht. Nochmal kurz nachgefragt, dein Blick auf das Jahr 2009. Also die Auseinandersetzung ganz aktuell jetzt in Polen. Ich sage mal dazu, ich habe das Problem, ich kriege eine ganze Menge Einladungen aus Polen dazu, die ich sehr gern eingehe. Ich muss nur danach immer zunehmend gucken, wer eigentlich schickt. Mittlerweile sind die Lager so subtil verfestigt, dass ich überlegen muss, sind die Befürworter der einen Option oder die Gegner der anderen Option jetzt schon mit einem neuen Etikett versehen. Also das wird zunehmend schwieriger.
2009, also ich glaube, ich würde darauf bestehen, also ich glaube, auch aus der längeren Perspektive wird 2005 doch als eine Zäsur gesehen werden. Denn denn mit Kwaśniewski endete das, was er personalisierte, nämlich die postkommunistische Transformation. Und postkommunistische Transformation kann man kritisieren, man kann sie auch als Stabilisierungsfaktor sehen. Also die Diskussion kann man sehr lange führen. Nicht das ist hier wichtig. Meiner Meinung nach, wir befinden uns jetzt 2009 in einer Phase, die man als Post-Solidarność-Phase bezeichnen könnte. Also wir hatten eine postkommunistische Periode und jetzt haben wir eine Post-Solidarność-Periode. Auch deswegen, weil die zwei Parteien, die eindeutig die politische Szene jetzt beherrschen und die wahrscheinlich ja auch diese Szene länger beherrschen können durch den Fakt, dass sie finanziell unabhängig geworden sind. Denn diese Situation, die wir jetzt auf der Parteienlandschaft in Polen haben, muss man im Zusammenhang mit dem geänderten Parteienrecht sehen. Also das, was vorher nicht der Fall war. Die Parteien sind im Grunde genommen die Agenten des Staates geworden, in dem Sinne, dass sie von dem Staat finanziert werden.
Deutschland auch.
Bitte?
In Deutschland auch.
In Deutschland auch, ja. Aber es ist selbstverständlich, die ganze Entwicklung zu diesem Moment ist anders in Polen als in Deutschland. Das stabilisiert sehr, selbstverständlich diese Situation, die wir jetzt haben. Wir haben also eine ganz neue Situation. In der postkommunistischen Transformation, das Oligarchieprinzip war meiner Meinung nach das Schlüsselelement. Jetzt haben wir mit Parteiendominanz oder manche sagen sogar Parteienhegemonie zu tun. Ja? Also wir haben zwei Parteienleaders, auf einer Seite Kaczynski, auf anderen Tusk. Das sind zwei politischen Zauberer und die versuchen sozusagen die öffentliche Meinungen zu beherrschen und zu gestalten. Ja, also, sie haben zur Verfügung Medien, die sich sozusagen als sehr gutes Instrument für diese politische Magie eignen. Und wir haben in dieser Post-Solidarność-Phase jetzt, in dieser Phase der Hegemonie dieser zwei Parteien, die das Geld, das öffentliche Geld ermöglicht, im Grunde genommen mit einer Situation zu tun, die sehr ähnlich mit der Berlusconisierung der Politik in Italien hat.
Also Berlusconi.
Es geht selbstverständlich nicht um die erotische Seite dieser Berlusconisierung.
Eben, das sehen wir nicht. Sowas. Das wäre interessant. Aber
immerhin sind die Polen eine katholische und traditionelle Gesellschaft. schon längst nicht mehr in Italien. Aber diese Berlusconisierung, es geht um Theatralisierung der Politik. Ja? Also die Politik ist etwas, was man in den Medien zu bekommen hat, als Zuschauer. Man weiß ganz genau, dass das ein Spektakel ist. Hier geht es nicht um wichtige Auseinandersetzungen. Hier geht es nicht um die Zukunft. Hier geht es nicht um große Visionen, sondern um Theater. Palikot ist, das ist wahrscheinlich nicht allen hier im Saal bekannt, ist eine gute Figur. Das ist ein Politiker, der die im Grunde genommen ein Showman ist und er macht die Politik zu einem Entertainment im Grunde genommen. Ja? Und das ist, finde ich, diese neue Phase sehr gefährlich für die Demokratie. Also selbstverständlich, ich kann nicht objektiv sein, das weiß ich, aber meiner Meinung nach vielleicht auf die längere Sicht viel gefährlicher als diese Exzesse, die man den Kaczynskis zwischen den Jahren 2005 und 2007 zuschreibt. Also im Grunde genommen befinden wir uns in einer neuen Phase, aber in dieser Phase stecken viele Gefahren für die polnische Demokratie. Und jetzt zum Schluss, denn 2009 ist ja auch ein Jahr von diesen sehr wichtigen Jubiläen und so weiter und so fort. Also ich kann, da muss ich Kazik widersprechen, ich bin kein Fan von Numerologie. Ich weiß es nicht, warum unbedingt jetzt, 2009, müssen wir zu irgendwelchen Offenbarungen und sehr wichtigen Schlüssen über Solidarność kommen und das noch in einem europäischen Gewand kleiden, um das gut zu verkaufen. Warum sollten wir das zum Beispiel in dem nächsten Jahr nicht mehr machen, schon nicht mehr? Also ich glaube, ich erinnere mich, Michelin, der über die französische Revolution geschrieben hat, er hat so einen sehr schönen Satz geschrieben, also nach ihm kann man wirklich zu vernünftigen Schlüssen über ein wichtiges historisches Ereignis erst nach 40 Jahren kommen. Sonst ist man immer verwickelt in diese persönlichen Geschichten. Ja? Man kann ja diese Dinge nicht objektiv sehen. Also ich glaube, kein Zwang bitte. Warum müssen wir unbedingt jetzt in diesem Jahr, das brauchen die Politiker, aber das interessiert mich nicht. Sie brauchen solche Spektakel, ja, um zu zeigen, dass wir 20 Jahre nach dem Fall der Mauer und dem runden Tisch in Polen sehr schön in Europa vereint sind. Aber im Grunde genommen, in Wirklichkeit ist das für ein längerer Prozess. Und vielleicht werden wir zu einem Verständnis, was der runde Tisch für uns bedeutet, für Polen, für andere, erst, ich weiß es nicht, in 10 oder 20 Jahren noch kommen müssen. Aber das ist eine Arbeit, die wir die ganze Zeit ausüben sollten. Das Problem ist, und das war da diese Verlegenheit, in die Jacek gestern, okay, gestern gefallen ist, wenn du die Frage bekommen hast, hat man in Polen irgendwelche Edukationsprojekte entwickelt, um den Leuten zu zeigen, was der Kommunismus war. Ich habe gesehen, du wusstest zu Anfang nicht, was du antworten solltest. Hat man nicht. Hat man nicht, weil erstens hat die politische Elite sich mit der Geschichte nicht befassen wollen, aus unterschiedlichen Gründen. Einmal Lustration, Problem, zweimal eigene kommunistische Vergangenheit bei vielen, die diese Eliten ausgemacht haben. Der Staat hat keine Institution gebaut. Ja, also wann ist das Institut für das nationale Gedenken entstanden? 2000. Also nach 10 Jahren.
Die sich damit beschäftigen. Gut.
Okay, aber es geht nicht um die Literatur, es geht um die Institutionen, es geht um Programme, es geht um unterschiedliche Projekte, die den Bürger helfen, diese Lehre aus der Geschichte zu ziehen. Also ich bin fest überzeugt, dass was die Polen in dem 20. Jahrhundert erfahren haben, ist sehr wichtig für die Geschichte Europas und für alle anderen Europäer. Das Problem ist, die Polen können das mit großer Schwierigkeit nur zusammenbringen, diese Erfahrung, und erzählen in verständlichen Sprachen, weil sie keine Instrumente hatten. Also das ist nicht so, dass jeder sozusagen die eigene Erfahrung dann beim Bier oder beim Tee erzählt. Dazu braucht man Institutionen. Und das Institut ist 2000 erst entstanden. Erst 2008 hat man gegründet das Europäische Zentrum über Solidarność, ja, das noch nicht existiert. Also 20 Jahre nach dem Runden Tisch, 30 Jahre nach dem Streik in dem Leninwerf, gibt es bis jetzt keine Institution in Polen, wo man gehen kann und wo man zum Beispiel Archiven hat zu diesem Thema, wo man einfach einen Lesesaal hat, wo man sich setzt und einfach diese Dinge liest. Man hat keinen Konferenzraum, wo man zum Beispiel dort eine Konferenz über Solidarność zuhören kann. Also es fehlen die einfachsten Instrumente. Abgesehen davon, dass das ist ja auch eine Erklärung für deine Verlegenheit. Wie konnte in 90er Jahren so ein Programm über die Edukationsprogramm zum Beispiel zu der Erfahrung des Kommunismus in Polen entstanden, wenn einer von unseren Edukationsminister Jerzy Wiatr war? Ein alter Marxist. Also wie sollte er... Kannst du das dich vorstellen, dass er so ein Edukationsprogramm startet für die Schüler, zum Beispiel, was der Kommunismus war?
Ich sehe das Problem. Wolfgang, bist du zufrieden? Du darfst nur Ja oder Nein antworten.
Mehr Ja.
Am Ende bekommen wir noch Ja. Jetzt will ich die Runde öffnen für die